Der nächste Tagesordnungspunkt, die Interpretationsaktivitäten an die Herren Große und Schlömer.
Ja, dann würde ich mal das Wort übernehmen. Wir haben heute verschiedene Punkte auf der Tagesordnung. Ich will sie ganz kurz wiedergeben und warum wir sie heute mitgebracht haben. Also in der letzten Sitzung wurde Ihnen ja über das IFREC-Meeting vom Mai berichtet. Da hatten Sie drei Themen angesprochen, die wir heute noch, auf die wir nochmal zurückkommen wollen. Beziehungsweise es war ja noch nicht der endgültige Wortlaut der Entscheidung und Sie hatten gesagt, Sie möchten zumindest die Informationen nochmal haben. Das sind drei Themen, die sind in der Unterlage 03 dargestellt. Eins davon, das, was wir etwas ausführlicher diskutieren wollen, auf Ihren Wunsch ist das zu IAS 12. Da geht es ja darum, dass wir uns heute über einen potenziellen Hinweis, gegebenenfalls auch über den konkreten Wortlaut unterhalten. Und ein weiteres Thema, was wir Ihnen mitgebracht haben, ist ein IAS 19 Sachverhalt. Da gab es ja einen Auftrag an die Arbeitsgruppe Pensionen. Der Auftrag wurde inzwischen ausgeführt, das heißt, es gibt Feedback und das kann Ihnen Herr Schmidt heute ausführlich vorstellen. Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich gerne mit dem IAS 12 Thema starten. Okay. Dann ohne große Worte zu machen, also ich verweise auf die Unterlage 03c, die nur Ihnen vorliegt. Und ja, der Sachverhalt ist ja hinreichend diskutiert worden. Es gab ja damals die Eingabe beim IFREG. Das Thema wurde zwischenzeitlich wurde vorläufig entschieden, dann gab es eine Stellungnahme Ihrerseits und jetzt ist die endgültige Entscheidung getroffen und Sie hatten sich in der letzten Sitzung ausführlich darüber unterhalten, ob es die Entscheidung nicht ein Hinweis wert ist, den wir als DSC geben, um auf die Entscheidung aufmerksam zu machen. Ich habe auf Basis der Diskussion, die wir bislang geführt haben, einen Entwurf formuliert, das heißt, je nachdem, wie Ihre derzeitige Situation ist, könnten wir auch über den Text, beziehungsweise ich würde mich freuen, wenn wir auch über den Text sprechen können. Und damit würde ich zu dem Thema erstmal an Sie übergeben.
Wenn wir mal direkt konkret auf den Text kommen, also von der Seite 8, was wir diskutieren sollten, ist die Frage, ob wir generell nochmal die Entscheidung werten. Also ich stimme dem auf jeden Fall zu, dass ich sage, dass diese Entscheidung nicht unbedingt schlüssig ist, wie es hier auch formuliert ist. Und ich habe das in den letzten Sitzungen ja auch deutlich gemacht, dass ich denke, wir alle, dass wir da ein konzeptionelles Problem sehen oder zumindest einen konzeptionellen Widerspruch. Die Frage ist bei so einem Hinweis, ob wir an der Stelle dann die Entscheidung als solche nochmal werten oder nur eben darauf hinweisen, welche Anwendungskonsequenz die tatsächlich hat, weil das ist ja der zweite Aspekt, dass das eben in unserem Rechtsraum durchaus zu Implikationen führen kann, wenn das Verständnis bisher ein anderes war. Und das wollte ich nur mal in den Ring schmeißen.
Dem würde ich mich anschließen. Also ich würde auch nicht die Entscheidung werten, sondern ich würde schlicht und einfach nur sagen, was sich daraus nun für deutsche Unternehmen als Anwendung ergibt. Ich würde auch wahrscheinlich explizit einmal irgendwo die 60%-Grenze erwähnen, um den Anwendungsbezug herzustellen.
Und ich habe noch einen Punkt, das ist der vorletzte Bullet Point, wo wir sagen, ist bis dato nicht die einzig denkbare und scheinbar und möglicherweise auch nicht die einzig angewandte Variante. Dadurch, dass wir eigentlich so eine Art Outreach gemacht haben und darüber schon diskutiert haben, wissen wir, dass es auch andere. Deshalb würde ich diesen Halbsatz beginnend mit dem und eigentlich streichen. Aber sonst war es gut. Also
ich hätte ein Faible dafür, also klingt vielleicht hart, den zweiten und dritten Absatz komplett zu streichen, weil die beide wertend sind. Ja, die Bullets. Ja, also ich würde den ersten Bullet mit reinnehmen, sagen, warum er eben Relevanz hat, weil wir eine Mindestbesteuerungsregelung haben. Da können wir überlegen, ob wir einen Extrasatz spendieren, indem wir diese Regelung wiedergeben. Dann sagen wir, dass jeder untersuchen soll, was daraus folgt. Und das ist es eigentlich. Also mehr würde ich nicht machen, denn ansonsten äußern wir uns dann wieder zu Fragen, ist das jetzt eine Schätzungsanpassung, ist es eine Methodenänderung, was weiß ich, und das Fahrwasser, glaube ich, wollen wir nicht unbedingt.
Naja, also ich würde dem auch zustimmen. zweiter und dritter Bullet, den will ich auch rausnehmen. Ich glaube aber schon, dass wir sagen können, müssen wir mal sehen, wie, dass es sicherlich kein Fehler ist, was vorher gemacht worden ist. Die Frage, ob dann Schätzungsänderung, Change in Accounting Policy, ich würde jetzt mal sagen, Change in Accounting Policy wäre für mich sehr wahrscheinlich der naheliegendste, aber muss man vielleicht nicht drüber sprechen. Also von daher würde ich das auch unterstützen, was vorher gesagt worden ist. Man könnte auch nochmal in den Text vorher unter den Punkten A, B, C drüber nachdenken, ob man da nicht klarer macht. Da steht immer drin, wenn ihr nicht genug die Vertex Liabilities habt, dann dürft ihr nicht alles ansetzen. Da muss man auch aufpassen, weil es kann natürlich sein, dass trotz der 60% Besteuerung ich genug die Vertex Liabilities habe, um eben dann über mehrere Perioden trotzdem den gesamten Verlustvortrag nutzen zu können. Die Aussage hier gilt ja also ein bisschen in dem Bereich, ich habe 100 Verlustvortrag, sage ich mal, und 100 DTLs und ich habe kein weiteres zu versteuerndes Einkommen, dann habe ich diese Begrenzung. Wenn ich jetzt aber in höherer Anzahl oder mit einem höheren Betrag die Vertex Liabilities habe, dann kann es natürlich schon durchaus sein oder auch genug zu versteuerndes Einkommen, wo, glaube ich, ein C darauf eingeht, dass ich dann trotzdem den gesamten Verlustvortrag ansetzen kann, ja, obwohl ich eine Mindestbesteuerung habe. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass die Leute nicht meinen, ich darf immer nur 60% ansetzen.
Ja. Das kann ich nur unterstützen, weil bei einer Diskussion bei uns im Haus ist die Verwirrung aufgekommen. Und das ein bisschen wirklich ganz konkret machen, weil ein Beispiel ist vielleicht zu viel, aber vielleicht durchaus eine Fallunterscheidung aufzeigen. Das, glaube ich, hilft den Leuten bei diesen sehr abstrakten Problemen, sonst kriegen wir jede Menge Fragen oder nur Shift, nur mehr Verwirrung.
Ich glaube, auch wenn man in der Diskussion nicht so involviert war und man liest diesen, also vom IFRS-EC, diesen Punkt C, dann fragt man sich ja auch wieder, ja, was heißt denn das eigentlich? Also, dass als künftige steuerliche Gewinne erwartet werden, heißt es doch, dass es wieder die Möglichkeit gibt, dann doch am Ende alles anzusetzen. Also das, und das wird dann im Unteren auch nicht deutlich, sozusagen, ob es quasi unter sonst gleichen Bedingungen zwangsläufig zu einer Anpassung führt. Also ich glaube, für jemanden, der nicht in der Diskussion total involviert ist, der fragt sich dann möglicherweise nach dem Hinweis, habe ich es jetzt wirklich verstanden, was passieren muss.
Naja, zumindest wird der Hinweis ja dann dazu führen, dass man sich vielleicht inhaltlich damit auseinandersetzt und sich das dann erarbeitet. Ich glaube, wir können nicht die Arbeit des Boards oder irgendeiner Educational Group übernehmen und das dann nochmal wesentlich weiter ausführen, und das würde vielleicht dann auch ein bisschen über das Ziel hinausgehen, aber wo ich auch grundsätzlich halt das Problem habe, ist der Punkt, dass man dann sagt, naja, gleichwohl ich es in Anführungszeichen potenziell doch vielleicht nutzen kann, weil es unbegrenzt forttragbar ist, darf ich es eben trotzdem nur zu 60% ansetzen, aber
Martin, das ist, du kannst auch trotz der 60%, ich bin gar nicht bei der unbegrenzten Vortragsfähigkeit, ich meine, das ist ja immer das Thema, man hat einen Planungszeitraum, wie lange, also unbegrenzt macht, glaube ich, keiner, also kann ich mir nicht vorstellen. Aber selbst dann, wenn ich, sage ich jetzt mal, einen 5-Jahres-Zeitraum habe, kann es sein, dass ich tatsächlich meinen gesamten Verlustvortrag ansetze, wenn ich genügend die Vertex Liabilities und zu versteuerndes Einkommen habe, um trotz der 60% Begrenzung in jedem der 5 Jahre insgesamt 100 anzusetzen. Und das kann man aus dem Ziel rauslesen, aber ich sehe das auch so, wenn man also in der Diskussion nicht dabei war, dann könnte man hier so lesen, wenn du das hast, darfst du immer nur 60% ansetzen. Maximal 60%, das war's. Und dem ist ja nicht so. Ich muss halt doch, die Begrenzung gilt ja nur für jede Periode. Und dann muss ich halt gucken, über meinen Planungszeitraum, wie viel habe ich dann? Es könnten 60 sein, es könnten 100 sein, es kann irgendwas dazwischen sein. Und vielleicht macht es da wirklich Sinn, da ein Beispiel zu machen. Ich bin jetzt auch kein Freund von Beispielen, aber das kann man sehr wahrscheinlich über ein Beispiel ganz gut machen. Oder man muss im Text bei C oder in anderen Punkten noch ein bisschen erläutern, mit dabei sein. Also der C kann man natürlich auch so lesen, es kann mehr als 60 sein. Und wenn ich genug zu versteuerndes Einkommen habe, dann kann es halt auch 100 sein. Und die 60%, vielleicht ist das doch mal wichtig, dass man das herausarbeitet und sagt, die gelten halt nur für jede Periode. In jeder Periode darf ich dann nur 60%, was aber durchaus dazu führen kann, dass ich, wenn ich die Gesamtbetrachtung anschaue, dass es immer noch 100 sind.
Ist Ihre grundsätzliche Entscheidung klar und die Anmerkung zum konkreten Text habe ich auch verstanden. Dann können wir das entsprechend anpassen und dann werden wir den Hinweis publizieren.
Das können wir ja einmal noch in den Umlauf
natürlich,
geben
natürlich.
Und
ja, ja,
dann sind also, wir vor der nächsten Sitzung.
Nochmal eine Zustimmung von Ihnen, ja, natürlich, genau. Jetzt vielleicht wäre dann wirklich die konkrete Frage, ob Sie sagen, dass das können wir im Umlaufverfahren machen oder wollen wir in der nächsten Sitzung darauf zurückkommen?
Also ich würde sagen, im Umlaufverfahren, und falls da im Umlaufverfahren irgendwie die Meinungen so auseinandergehen, dann müssen wir es nochmal irgendwie in so einen Plug in die nächste Sitzung setzen. Aber sonst, denke ich, kriegen wir das sogar vorher. Wir müssen ja nicht öffentlich darüber entscheiden, das für einen Hinweis, anders als, wie gesagt, bei anderen Dingen. Umlauf.
Gut, dann so viel zum Thema IS-12.
Ich würde nur vorschlagen, tatsächlich, dass wir uns bemühen, das Ding so schnell wie möglich auf die Straße zu bringen, damit es für einen Halbjahresabschluss im Zweifelsfall auch schon visibel wird. Ja. Denn wenn wir jetzt auf die nächste Sitzung warten, da sind wir dann Ende Juli, Anfang August, dann kommen die Einschüsse schon sehr nahe. Ja.
Gut, dann schließen wir den Punkt ab und kommen zum Thema IS-19.
Beim Thema IS-19 geht es ja darum, wie unterjährige Planänderungen bilanziert werden sollen. Da ist eine Eingabe ans Interpretations Committee erfolgt, in dem zwei Fragestellungen aufgeworfen wurden. Zum einen, ob die neu bewertete Nettoschuld bilanziert werden soll, Sichtweise 1 oder die Sichtweise 2. Es erfolgt keine Anpassung. Die zweite Frage bezieht sich darauf, ob die Anpassung der versicherungsmathematischen Annahmen zu erfolgen haben. Dort gibt es drei verschiedene Sichtweisen. Die Sichtweise A bezieht sich darauf, dass keine unterjährige Anpassung erfolgt der Annahmen. Diese Sichtweise stützt sich auf die Ausführungen in den Basis for Conclusion, Textziffer 63 und 64. Ferner die Sichtweise B. Dort sind alle Annahmen anzupassen, also die finanziellen und demografischen Annahmen. Hierbei stütze ich diese Sichtweise auf die Ausführung im Straight of Example B9 von IAS 34, oder die Sichtweise C, die auch noch vertreten wird, dass nur die demografischen Annahmen anzupassen sind, jedoch die finanziellen Annahmen nicht, weil die finanziellen Annahmen, oder das ist explizit in Textziffer 80 von IAS 19 geregelt, dass die halt auf den Vorjahresendwerten zu basieren haben. Den Sachverhalt hatten dann die IASB-Mitarbeiter aufbereitet und sind zu dem Schluss gekommen, dass die Sichtweise 1, also eine Fortführung der Nettoschuld, zu bilanzieren ist, vor dem Hintergrund der Ausführung in den Basis for Conclusion Textziffer 65 von IAS 19, sowie die Sichtweise A zutreffend ist, also keine Anpassung. Hierbei ist der Sichtweise A noch mit anzumerken, dass bei der Eingabe darauf hingewiesen wurde, dass die Anzahl der Mitarbeiter, die unter den Plan fallen, keine versicherungsmathematische Annahme ist und insofern dann auch außen vor bleibt bei der Diskussion jetzt, ob diese versicherungsmathematischen Annahmen anzupassen sind oder nicht. Inzwischen hatte sich das Interpretations Committee auch damit auseinandergesetzt. Dort war dann das Ergebnis, dass zwar die Analyse der IASB-Mitarbeiter fachlich oder aus fachlicher Perspektive zutreffend ist, jedoch werden Zweifel geäußert, ob dies dann auch eine wirtschaftlich zutreffende Sichtweise oder Darstellung des Sachverhalts dann ist. Insofern plädiert jetzt das Interpretations Committee zunächst dafür, dass Änderung erarbeitet werden soll und dass dann auch eine Neuberechnung von des Dienstzeitaufwands und des Zinsaufwands zu erfolgen hat bei signifikanten Ereignissen, wie jetzt beispielsweise eine Plankürzung wäre. In der letzten Sitzung hatten Sie ja darum gebeten, dann nochmal die AG Pension zu befragen. Das ist in der Zwischenzeit erfolgt. Die Aktuarsmitglieder aus der AG Pensionen haben diesen Themenbereich auch nochmal mit in den Arbeitsrechnungslegung des Instituts der versicherungsmathematischen Sachverständigen mitgenommen. Und die haben dann auch wie in der Sitzungsunterlage aufgeführten Positionen dort erarbeitet. Insofern ist diese Position auch von einem größeren Kreis, wird die mitgetragen und so gesehen. Das heißt, es sollte, die AG sieht auch die Kombination Sichtweise 1 und Sichtweise A als zutreffend an. Das heißt, wird die nette Schuld wird mit den fortgeführten Werten bilanziert. Das heißt, wird keine Neuberechnung durchgeführt, außer zur Berechnung der Past-Service-Costs. Und auch keine, die Annahmen werden auch nicht angepasst, gerade vor dem Hintergrund der Ausführungen in TextSiffer 64. Was außen vor bleibt oder was zwingend anzupassen ist, die Anzahl der Mitarbeiter oder auch wenn die Planformel signifikant geändert wird, dann wäre auch die oder ist die nette Schuld dann entsprechend anzupassen, wenn jetzt Mitarbeiter ausscheiden, irgendwie bloß noch die Hälfte der Mitarbeiter unter den Pensionsplan fallen, dann wäre auch entsprechend der Dienstzeitaufwand und der Zinsaufwand zu kürzen, um die Anzahl der ausgeschiedenen Mitarbeiter bzw. die sonstigen Effekte, die sich daraus ergeben. Ein Sonderthema, was da noch bei mit diskutiert wird oder was an uns herangetragen wurde, ist die Diskussion, wann die vorhergehenden Perioden endet, also wann, wie ist jetzt Prior Periods definiert und zu verstehen. Da gibt es zwei Sichtweisen. Zum einen kann man es interpretieren, dass jetzt die Prior Periods an dem Tag ändern, vor dem Tag des Ereignisses, also wenn man jetzt den 30. Juni oder nimmt oder dann als letzten Tag vor der Änderung, oder ob man die Prior Periods immer so definiert, dass die nur am Geschäftsjahresende enden können. Die Arbeitsgruppe hat sich jetzt der Sichtweise A angeschlossen, vor dem Hintergrund, dass die Ausführungen, die in der Texte von 89 von IAS 19 erfolgen, höher zu gewichten sind als die Definitionen im IAS 19, Texte für 8. Der Verfechter von der Sichtweise 2 folgt dieser Argumentation nicht. Er sieht eher, dass jetzt die Definition höher zu gewichten ist als eine Ausführung in der Texte von 89. Und auch vor dem Hintergrund, dass Current Periods nicht unterjährig plötzlich in Prior Periods geändert werden können. Also das heißt, wenn eine diese laufende Periode begonnen hat, kann die nicht irgendwie plötzlich ihren Status ändern. Insofern jetzt die Frage an Sie, welche Auffassung Sie jetzt vertreten und wie Sie mit dieser Fragestellung weiter umgehen möchten. Also beim Interpretations Committee wird das nächste Mal oder soll jetzt der Entwurf diskutiert werden, den die IASB-Mitarbeiter momentan erarbeiten. Das heißt, dort ist jetzt noch keine konkrete Beteiligung möglich, aber ich denke mal, danach wird es dann sicherlich irgendwas geben, wo dann noch eine Stellungnahme von uns möglich ist.
Also ich in gewissen Punkten weicht ja die Meinung der AG ab von dem, was der Staff erzählt hat, wenn ich es richtig verstanden habe. Also ich bin jetzt erstmal bei dem ersten Thema, nicht die Frage Prior Period oder bis wann Plan Amendments. Wenn ich es richtig verstanden habe, und mag auch sein, dass ich jetzt irgendwas falsch mitbekommen habe, ist so, dass die AG sagt, weil ich weiß, ist das in Deutschland auch zumindest herrschende Meinung, dass man sagt, naja, Anpassungen zwar nicht, aber wenn im Mengengerüst was passiert oder der Plan abgeändert wird, dann schon. Während der Staff gesagt hat, ich darf gar nichts. Oder liege ich anscheinend schon falsch?
Also der Staff hat konkret dazu nicht so viel gesagt. Er hat sich nur auf die Eingabe beschränkt und dort wurde die Annahme getroffen, die Anzahl, also das Mengengerüst wäre keine versicherungsmathematische Annahme und ist damit außen vor.
Gut, aber wenn das angenommen wird in der Eingabe und der Staff sagt nichts dazu, ich kann ja nicht einfach eine Annahme mitgehen, wenn ich sage, die ist falsch. Also gehe ich mal davon aus, dass der Staff das auch so sieht. Ich habe nur ein Problem damit, dass man, ich verstehe zwar, dass man sagt, im WC64 steht das so drin, Aber in einem Beispiel Implementation Guidance steht halt was anderes drin. Und ich glaube, das ist ja auch das, was das IC gesagt hat, da diesen Widerspruch, den muss man auflösen und das klarstellen. Ob man jetzt in die eine Richtung geht oder die andere, wenn ich also einen wesentlichen Effekt habe, so ist ja der Vorschlag, dass ich dann tatsächlich neu rechne. Da muss ich halt nur gucken, dass ich diesen wesentlichen Effekt genau definiere, damit man nachher nicht das Problem hat und jemand kommt und sagt, das ist jetzt aber wesentlich, da mache ich eine Änderung oder da nicht. Wenn man das hinbekommt, das sauber zu trennen und sagt, beim Plan Amendment oder Curtailment wird es gemacht, dann wäre ich dabei. Ich würde nur sagen, dass ich im Moment nicht diese eindeutige Aussage treffen kann, bis das Amendment draußen ist und anwendbar ist, zu sagen, es ist eindeutig so, dass es nach BC64 so läuft. Weil da muss mir jemand erklären, warum in dem Beispiel was anderes steht. Also da, ich glaube im Moment, und das ist auch der Grund für dieses Amendment, sind die Aussagen in der Implementation Guidance und im BC64 nicht eindeutig. Und solange das so ist, kann man nicht widerlegen, kann man die eine oder die andere Ansicht nicht widerlegen. Also da den BC64 höher zu gewichten, ich weiß nicht, wie man das im Staff da begründen will, da hätte ich erstmal Probleme mit. Also von daher würde ich sagen, im Moment ist es nicht eindeutig, der Standard ist nicht eindeutig und das sollte, genau deswegen sollte ein Amendment vorgenommen werden. Und ganz kurz zu dem zweiten Thema, das Sie hatten, ich glaube schon, dass das, kann man dann ja vielleicht aufgreifen in dem Amendment, nochmal klar machen, dass meine präferierte Meinung, dass die Änderungen natürlich dann vorgenommen werden bis zu dem Zeitpunkt, an dem das Amendment stattfindet und nicht auf die Vorperiode wartet. Also das finde ich jetzt ein bisschen seltsam, das zu machen. Wenn das aber nicht eindeutig ist, das scheint ja der Fall zu sein, weil in den Paragraphen 8 und 89 da anscheinend widersprüchliche Formulierungen vorliegen, dann sollte man das dann direkt in einem Aufwasch auch mitmachen.
Also ich sehe das insofern ähnlich wie du, Guido, als dass ich denke, das ist ein Unfall, diese Widersprüchlichkeit, und da hat sich im Vorfeld auch keiner so wirklich komplett die Gedanken drüber gemacht und deshalb wird das Thema momentan diskutiert. Ich habe aber noch einen anderen Punkt, weil wir ja gesagt haben, na gut, okay, Anpassung im Mengengerüst ist außen vor von diesen Überlegungen. Das ist ja klar, dass man dann eine entsprechend, wie auch immer, quotale Anpassung macht. Ich frage mich wirklich, wie ist es denn, wenn ich einen signifikanten Einschnitt bei dem Versprechen habe, also beispielsweise ich restrukturiere ein Unternehmen jetzt und die Mitarbeiter sagen, ja, toll, wir machen alle mit und mehr oder minder freiwillig oder gegängelt verzichtet man auf die Hälfte der schon bestehenden Pensionsansprüche und ist eben auch bereit, für die Zukunft auch nur die Hälfte des ehemals Versprochenen für zukünftige Jahre entsprechend zu akzeptieren. Bin ich dann nicht in einer ähnlichen Situation wie bei der Reduktion der Mitarbeiter um einen entsprechenden Prozentsatz? Also ich hätte ein Störgefühl, wenn ich jetzt sage, bei dem einen mache ich eine entsprechende Anpassung und bei dem anderen nicht. Ich habe das auch in der Sitzung aufgebracht und vielleicht ist das auch der Punkt, warum dann gesagt wurde, ja, wir wollen uns das Thema insgesamt nochmal angucken bei signifikanten Änderungen. Ich habe dann allerdings die Angst, das ist jetzt meine persönliche Sichtweise, signifikante Änderungen, naja, sagt man vielleicht 10% Mitarbeiter gehen weg oder 10% Anpassung des Pensionsversprechens, dass man dann bei diesen Arten von Neubewertungen ist zwangsläufig. Und das muss man sich auch vor Augen führen. Das kostet natürlich auch wieder sehr viel an Ressourcen. Wenn ich das bei großen Konzernen oder Unternehmen sehe, gibt es sicherlich, ich sag mal, 100 Pensionspläne, ja, und dann gibt es dann zwei kleinere, wo dann vielleicht mal tatsächlich diese 10% gerissen werden. Was macht man dann als Konzern? Sagt man dann wirklich jedes Mal, man will jetzt wieder neu rechnen lassen, sodass ich da in der praktischen Anwendung und Kosten-Nutzen natürlich eine Chance für Aktuare sehe, aber auf der anderen Seite, wenn ich mir jetzt den Investor ansehe, kommt es eben drauf an. Klar, wenn ich einen dominierenden Plan habe und da habe ich Milliarden stehen und da sind auch 10% viel, ja, aber die Diskussion wird im Kleinen dann stattfinden, wenn man eine kleinere Gesellschaft hat und der lokale Prüfer sagt dann, oh, du musst jetzt aber, und ich sage, naja, IFRS aus Konzernsicht ist eigentlich egal, in der HB1 wird es gegebenenfalls sowieso nach anderen Bewertungsmaßstäben ermittelt, was machen wir denn jetzt? Also diesen Konflikt scheue ich ein bisschen jetzt mit der praktischen Brille.
Ich würde jetzt nicht hingehen und sagen, etwas ist signifikant, und das war vielleicht auch ein falscher Ausdruck, den ich gewählt habe. Ich würde nicht sagen signifikant im Sinne von, wenn die Auswirkung signifikant ist. Ich würde es eher qualitativ sehen. Ich würde sagen, wenn ich ein Amendment oder Curtailment habe, da würde ich durchaus auch die Punkte darunter fassen, die du gerade genannt hast. Also nicht nur Personenreduktion, sondern auch Reduktion im Plan. Also hier drastisch auf 50%. Weil der Hintergrund ist für mich der, dass das hat eigentlich nichts mit Assumptions zu tun. Das ist etwas, wo ich eingreife und sage, ich kürze jetzt. Und von daher auch meiner Ansicht nach im Moment auch zu vertreten, dass ich diese Änderungen dann auch berücksichtige ab dem Zeitpunkt. Jetzt schon, unter dem jetzigen Wortlaut. Ich würde einfach sagen, nachdem, wenn so etwas vorliegt, dann ist man grundsätzlich dann in Zukunft neu zu rechnen. Die Wesentlichkeit ist dann ein Thema, die immer mit reinkommt. Wenn du sagst, das ist etwas, ich habe einen kleinen Plan irgendwo in einem Land, ich rechne nicht neu oder ich schätze grob und das passt alles. Das ist von der Wesentlichkeit her passt das. Dann aber kann man, glaube ich, nicht im IAS 19 regeln. Das würde ich einfach unter den IAS 8 fallen lassen. Aber ich würde nicht, ich weiß nicht, ob das dein Vorschlag war, jetzt zu sagen, naja, immer dann, wenn die Änderung zu einem 10%igen Unterschied in der DBO führt, dann ich würde es eher qualitativ festmachen. Ich würde sagen, wenn ein aktiver Eingriff in den Plan erfolgt durch den Arbeitgeber oder wen auch immer und ich ändere die Gegebenheiten, dann ist eine Neuberechnung notwendig. Also jetzt Vorschlag für die Zukunft dann.
Also die Auffassung der AG ist das auch, also das nicht nur die, wenn die Anzahl der Mitarbeiter reduziert wird, sondern auch, wenn der Plan sich irgendwie so neu strukturiert wird, dass da beispielsweise jetzt 50% der Pensionszahlung gekürzt wird.
Was aber aus den bestehenden Standards nur schwer ableitbar ist. Und was also dann wieder begründet, dass wir hier eigentlich wieder über das Maß einer Interpretation hinaus diskutieren, faktisch dann eben zu einem Amendment. Das Ganze muss dann nochmal mit dem Board diskutiert werden und dann müssen wir sehen, wie lange sich das auf der einen Seite hinzieht, weil das werden wir nicht meiner Einschätzung nach bis zum Jahresende haben und das andere in welche Richtung es geht. Ich glaube, dass das insofern durchlaufen wird, als auch das Board mit gesundem Menschenverstand sagen wird, so wie wir, nee, also da erwarten wir schon eine entsprechende Anpassung, stellt das klar, aber dass dadurch, dass das noch ein bisschen hin und her geht, wird das noch ein bisschen Zeit brauchen.
Wenn man meiner Meinung folgt, dann kann man im Moment auf jeden Fall schon, da habe ich jetzt auch um den Tisch herum irgendwo ein Nicken gesehen, dass man die Änderung selbst, die vorgenommen werden, 50% und so weiter runter, dass man das sowieso auch jetzt schon eindeutig machen kann, weil es keine Actuarial Assumption ist. Wo schwieriger wird, ist der Punkt, passe ich die Actuarial Assumptions dann auch an, Zinssatz und so weiter. Und da war ja ganz am Anfang mein Projekt gesagt, naja, also da ist für mich im Moment, sind die Aussagen des Standards nicht eindeutig. Ich kann das eine als auch das andere vertreten. Also bis dann tatsächlich mal das Neue kommt, könnte ich auch vertreten, was aber, glaube ich, in Deutschland nicht herrschende Meinung ist. Und ich glaube, das, was ich gesehen habe, ist nur, dass man diese Mengenanpassung vornimmt, aber nicht die Actuarial Assumptions demografisch und so weiter, dass man die nicht anpasst. Also da habe ich den Eindruck, dass das im Moment nicht gemacht wird.
Wobei aber das
theoretisch, müsste ich sagen, vom Standard her, wenn ich den B9 lese, Implementation Guidance, dann gibt der das her. Macht aber im Moment keiner. Von daher hätte man jetzt, wenn man im vorauseilenden Gehorsam davon ausgeht, dass in Zukunft diese Änderung vorgenommen wird, könnte man jetzt schon, alles meine persönliche Meinung, die Änderung vornehmen und auch diese Actual Assumptions jetzt schon mit reinnehmen. Wenn man Pech hat, sagt der Board am Ende, nee, ist genau falsch und wir machen es anders. Ja, wahrscheinlich ist es deswegen klüger, erstmal bei der jetzigen Bilanzierung zu bleiben. Ne?
Wobei das, glaube ich, auch noch nicht so ein Thema ist, welches so im Lichte des, sag mal, Enforcements ist, was ja bei einigen der Themen inzwischen Hintergrund ist, der Anlandung, sondern das Thema ist in einer anderen Zusammenhang aufgekommen.
Wie möchten Sie jetzt weiter vorgehen? Möchten Sie jetzt erstmal noch die weitere Diskussion im Interpretations Committee abwarten und dann sich mit dem Thema erneut befassen?
Ich denke, das ist das Einzige, was Sinn macht. Was sinnvoll war jetzt schon mal den Status quo hier in Deutschland zu erheben, dass wir also dann nicht von 0 auf 100 in 3 oder 4 Wochen müssen. Aber nachdem da die nächste Runde in London war, wollen wir dann noch sehen, wenn die Diskussionspapiere liegen ja noch nicht mal vor oder die Papiere zur Sitzung liegen ja noch nicht mal vor. Wenn man sehen kann, welche Richtung das Ganze nimmt, kann man mit dem Wissen, was wir jetzt haben, dann eben auch entsprechend kommentieren.
einen Punkt, ich weiß nicht, Martin, ob du dazu dann vielleicht was sagen kannst, dieses Thema, was Herr Dr. Schmidt nochmal angesprochen hat, die Frage vorherige Periode oder bis zum Zeitpunkt der Änderung ist ja noch gar nicht besprochen worden. Macht es Sinn, um das frühzeitig ins Gespräch zu bringen, das schon mal beim Staff zu adressieren und zu sagen, im Rahmen der Diskussion hier in Deutschland hat sich die Frage auch gestellt. Je früher man den Punkt einbringt, desto größer ist vielleicht die Chance, dass das Thema auch aufgegriffen wird.
Ich weiß nicht, ob das würde ich dir recht geben, es sei denn, man sagt, das wollen wir überhaupt nicht, dass das dem Klärungsprozess zugeführt wird. Und das hat bisher scheinbar noch so gelaufen, dass es da keine große Diskrepanz in den Meinungen gab oder alles war möglich. Wenn man aber sagt, naja gut, das gehört, faktisch ist es so, in den Themenkomplex mit rein, kann man das natürlich dann gesondert adressieren, aber das wäre dann meines Erachtens auch sinnvoll, in den nächsten 1 bis 2 Wochen zu tun. Das wird dann schon, ich weiß nicht, wie weit das die Papierentwicklung ist, aber das wird schon noch ein bisschen herausfordern. Oder man macht das dann als, ich sag mal, Amendment, dass das Staff Paper gemacht wird und unser Brief kommt dann eben hinzu und sagt, und übrigens den Punkt, der steht ja damit auch so in engem Zusammenhang.
Wie offiziös meinen Sie denn, solle man einen solchen Brief machen? Ich sag das mal so, Herr Schmidt kann auch sehr inoffiziös, freundschaftlich an den ISB-Mitarbeiter sagen, wir haben das ja diskutiert, habt ihr da schon mal dran gedacht, ist nur eine Variante.
Den das Punkt finde ich am elegantesten.
Könnte so. Er, sage ich mal, spaßeshalber heute Nachmittag noch machen oder morgen früh oder wie auch immer.
Wenn die Kollegen das dann entsprechend so aufnehmen, auch mit einem Beispiel oder so, meinetwegen Copy-Paste, dann ist das ja okay. Kann natürlich sein, dass der Staff sagt, mach es ein bisschen formeller, aber das kann man dann auf diesem Dienstwege wie auch immer klären.
Ich würde einfach auf die Widersprüche im Paragraph 8 und 89 hinweisen und sagen, da scheint es einen Widerspruch zu geben. Ich glaube, der Staff wird es auch aufgreifen, wenn man dann sagt, und übrigens, dass der Herr Schlömer vom IFRIS-IC wird das Thema dann auch noch bringen in der Sitzung, dann ist man eher geneigt, das auch schon ins Papier mit reinzunehmen, um sich da keine Blöße zu geben. Aus meiner Erfahrung früher war das so. Also der Staff möchte nicht gerne, dass Sachen aufgebracht werden in der Sitzung, die er nicht schon in den Papieren behandelt hat. Von daher ist da vielleicht dann auch neben der guten Beziehung, die wir zum Staff haben, das ist auch noch ein schöner Punkt. Es sei denn, du möchtest nicht, dass wir dich da als Druckmittel benutzen, Martin.
Wir können doch damit drohen. Wir sagen das jetzt schon mal. Moment. Wir können ja. Wenn ihr es nicht aufnimmt, geben wir Herrn Schlömer einen Brief mit.
Okay, dann wäre ich durch mit dem Thema.
Gut, dann haben wir die mutmaßlich wichtigsten 2 Punkte durch. Es bleiben noch 3 Themen oder Stichworte, die in der Unterlage 03 auch dargestellt sind. Als wir über den Bericht über die IFRIX-Sitzung erhielten, da hatten Sie zu 2 endgültigen Entscheidungen, nämlich die IFRIS 3 und diese IS-32-Sache, nochmal gebeten, dass wir zumindest die Informationen mitgeben, die dann auch den endgültigen Wortlaut einschließt. Da wäre an Sie die Frage, ob Sie auf der Basis jetzt noch Diskussions- oder Handlungsbedarf sehen. Und das dritte Thema, das ist das Stichwort Regionalmarktproblem. Und zwar ist das ja im Rahmen der Besprechung des AIP-Projektes, wo das 1 von 5 Änderungsvorschlägen war, angesprochen worden. Und das IFRIC hatte zu diesem wie auch zu den anderen 4 Änderungen im Wesentlichen grünes Licht gegeben. Das heißt insbesondere bei diesem Thema Bestätigung auf Basis des Feedbacks. Und der Wortlaut ist unverändert geblieben.
Ich habe allenfalls einen Hinweis zu Ihrem Exkurs, wo Sie sagen, also Mandatory Convertible Bonds subject to a cap and floor with the option to settle at a fixed maximum number of shares. Das ist so dargestellt, als wenn das irgendwie noch beim IC, ja, ich sag mal, hängen würde oder final noch nicht beschlossen wurde, weil man geht, oder ich habe etwas überlesen, weil man geht darauf ein und sagt, ja, das IC hat es Outreach-Request gestartet, das DSC hat geantwortet, das IC hatte darauf erstmals in öffentlichen Sitzungen erörtert und vorläufig beschlossen. Dann haben wir am 19., in der 19. Sitzung im September, haben wir als Fachausschuss darüber nochmal diskutiert und dann war es. So, und Faktum ist, das ist also als ja, ich sag mal, NIFRIC erlassen worden, auch unter dem Tenor. Es sei denn, ich müsste mich jetzt schwer täuschen.
Vielleicht für mich auch nochmal zum Hintergrund. Es gab ja zuletzt nochmal, das war ja einmal der, oder man hat danach nochmal eine abgespeckte Version gehabt, wo man einfach nur ohne diese Option nochmal Cap and Floor, und dann gab es
das. Das ist auch, das erste, genau.
Genau. Beide Sachen sind doch jetzt durch. Und wir hatten dazu ja auch nochmal gesagt, überlegt euch doch mal, ob ihr nicht grundsätzlich mal zu dem Thema, hatten wir ja die beiden Punkte gebracht, 32, 39 und aktiv oder Emittent und Schulter muss da gleich bilanziert werden, ob man das nicht mal beim IC aufgreifen kann. Mir ist jetzt nicht ganz bewusst, was Sie jetzt noch von uns da wollen. Das, ich meine, wir haben es ja gemacht, wir haben es rausgeschickt. Und kann man da jetzt noch was machen, auch zu dem IFRS-3-Thema? War mir jetzt nicht ganz klar, was wir da noch machen.
Also ganz formal gesehen sind es ja endgültige Entscheidungen gewesen. Insofern kann man formal gesehen natürlich jetzt nichts machen. Ja. Ich habe ehrlich gesagt ein Detail nicht im Kopf, aber der Exkurs zu dem etwas komplexeren, aber vorher behandelten Fall, oder genauer gesagt zu dem Spezialfall, der vorher behandelt wurde, ja, auch der ist entschieden. Ich bin nicht ganz sicher, ob es getrennt entschieden wurde oder mit der Entscheidung zu diesem Cap und Floor.
Ich meine separat. Separat.
Aber auf jeden Fall ist die Entscheidung in der Tat endgültig. Ja.
Wir haben aber auch schon mal zur endgültigen Entscheidung.
Wobei wir, was den Cap und Floor anbelangt, damit sind wir ja zufrieden. Also da haben wir auch kommentiert zwischenzeitlich, also mit der Option to settle at a fixed maximum number of shares. Und das war in line mit unseren Erwartungen.
Ich glaube, man kann auch Dankeschreiben schicken.
Ich glaube, das war zu dem Thema, auch dem anderen Thema, ist, glaube ich, ich glaube, auch zu dem anderen Thema ist es ja was, was wir auch erwartet haben, was dabei rauskam. Ich glaube, diese beiden Punkte an sich waren ja nur die Aufhänger dafür, die Frage zu stellen.
Das war dann Andreas. Das war dann Andreas, der sagte, naja, eigentlich, oder meinetwegen auch ihr beide, dieser Fallkomplex, irgendwie kommen da immer wieder Punkte und man müsste das Ganze insgesamt nochmal irgendwie eine Klammer versuchen, darum zu finden. Das ist dann mehr oder weniger der Stein der Weisen.
Insbesondere die Frage, muss ich vorher die Derivate rausnehmen oder beurteile ich das Gesamtinstrument mit den Derivaten und löse dann danach aus? Das haben wir ja rausgeschickt. Also wir können den Brief ja nochmal rausschicken, aber ich glaube, das hilft da nicht so viel. Und auch deswegen,
mit Dankesworten.
Als ich die Unterlage gelesen habe, wusste ich jetzt nicht genau, was Sie da von uns noch wollen. Und dann zu dem anderen, zu dem dritten Thema, da haben wir ja auch da sagten, das geht es um diese High-Quality-Corporate-Bonds. Da hatten wir ja auch nochmal die Fragen gestellt und gesagt, stellt doch bitte mal klar, dass Currency heißt nicht Eurozone, sondern weltweit. Und da habe ich jetzt Ihre Antwort noch nicht so ganz, weil man hat ja im Wording, wie Sie gesagt haben, eigentlich nichts geändert. Jetzt würde ich sagen, das Wording ist klar, da steht Currency und nicht irgendwie Region. Das heißt, es kann nicht die Eurozone sein. Ich weiß aber nicht, wie die Diskussion da gelaufen ist, ob man gesagt hat, genau so ist es und deswegen bleibt es auch beim Wording oder ob man...
Die Diskussion, wenn ich mich da richtig erinnere, ging eher so ein bisschen in die Richtung, wie Martin Edelmann hier mal gesprochen hatte, dass, naja, grundsätzlich ist es natürlich mehr als die Eurozone. Wenn man aber, ich sag mal, mit der Eurozone einen hinreichenden Schätzer ermitteln kann, dann braucht ihr euch das andere doch gar nicht anzuschauen. Und das war mehr oder minder dann der Grundtenor, der da mitschwang. Ich denke, es ist dann immer schwer nachzuweisen, dass wenn man das andere inkludiert, nicht vielleicht doch zu anderen Ergebnissen kommt. Und insofern bleibt es dann immer Raum für hinreichend Diskussion, dann auch mit Prüfern, Regulatoren und sonst was, wenn man einen anderen Ansatz wählt. Aber vom Tenor her, naja gut, wenn da kein großer Unterschied ist, dann kann man natürlich auch den Euroraum nennen. Aber wer weist mir das nach? Und da sehe ich dann das praktische Anwendungsproblem.
Genau. Dann muss ich auch beides berechnen, um nachzuweisen, dass kein großer Unterschied ist. Dann kann ich es direkt richtig machen. Ich sage jetzt einfach mal, hier steht Currency und Currency heißt für mich alle Corporate Bonds in Euro in dem Fall. Selbst wenn sie von einer brasilianischen, US-amerikanischen erworben werden. Hier steht Currency, hier steht nicht Region. Aber deswegen habe ich nochmal nachgefragt. Ich weiß, dass es da viele Leute gibt, die mit seltsamen Argumenten kommen und sagen, nee, das ist vielleicht doch die Eurozone. Dann hätte ich aber was im Wording ändern müssen. Deswegen war ich so ein bisschen, als Sie gerade gesagt haben, gesagt, also, dadurch ist das Thema jetzt leider nicht gelöst. Ich würde weiter sagen, da steht Currency, aber es gibt andere, die es ja wahrscheinlich dann wieder anders sehen. Also das ist natürlich unglücklich, weil man hier was klären wollte und hat es eigentlich nicht getan. Oder vom Wortlaut meiner Ansicht nach eindeutig, aber die Diskussion geht weiter.
Ja, also ich meine, der Punkt, das hat man dann auch diskutiert, was man ja eigentlich klären wollte, ist, was macht so ein Land wie, Griechenland. Da gucke ich eben nicht nur auf den lokalen Markt, sondern gucke weiter. So, und dann ist die Frage, welche mehr, wenn ich dann die Gesamteurozone habe, dann bin ich ja erstmal wieder da, dass ich hinreichend Corporate Bonds habe. Und dann ist die Frage des Sahnehäubchens natürlich, naja gut, dann gucke ich jetzt auch noch weltweit. Aber der Grund, ich sag mal, die Grundschmerzen hat vermeintlich dann diese sehr, sehr enge Sichtweise ergeben, nein, ich gucke nur auf ein Land.
Interessant ist ja, dass in der Fragestellung, die wir gestellt haben, ich weiß nicht, ob das von uns kommt, ich zitiere, according to a different view, if there is a deep market for high-quality corporate bonds in one country, also ich kann hier auch auf ein Land, ich muss nicht die Eurozone nehmen, dann nehme ich halt die.
Das ist von Ihnen.
Von mir nicht. Weil ich meine, da fängt jetzt die ganze Diskussion an. Dann habe ich einen Deep Market und dann sagt jemand in Spanien, ich habe einen Deep Market. Dann nehme ich halt die Spanischen. Ist jetzt auch abgefahren. Ne? Können wir natürlich einen Anwendungshinweis rausgeben, aber das lassen wir, glaube ich, lieber.
Also zum letzten Punkt ist, die endgültigen Änderungen sind noch nicht vom ISB verabschiedet, aber damit ist ja nun zu rechnen und die IFRIC-Empfehlung zu allen 5 Sachverhalten ist abgegeben worden. Insofern neigt sich das dem Ende, ja. Und
es ist noch offen, aber vermeintlich das, was Herr Große meinte, ist, dass die Meinungsfindung mehr oder minder schon am Ende ist. Ich meine, man kann sich ja auch die Tonspuren anhören. Mein Petitum war, ich kann es eigentlich wieder nur global sehen, aber viele der Kollegen sagten auch, naja, das Problem war eigentlich ein anderes, das war eben in einem Land. Und dann ist man da erstmal wieder in diesem einen Land da, dass man also nicht auf die Government Bonds dann zurückgreift, sondern das ist also hinreichend Corporate Bonds gibt und vermeintlich sieht man da dann nicht so den großen Unterschied, was man da jetzt nur reinrechnet. Dass das teilweise im Kleinen 0,1-0,2% enorme Beträge dann wiederum ausmacht, das ist uns allen bekannt.
Ich glaube, jetzt zeigt sich mal wieder, dass der Wortlaut, den man dann genutzt, wenn er einem gefällt, in gewissen Ländern und wenn er einem nicht gefällt, dann geht man einfach darüber hinweg. Das ist halt so, es ist so dieses. Es ist deprimierend, wirklich teilweise, aber
die Konsequenz war.
Wenn man im Standard kommt und sagt, da steht da so und so und dann wird da irgendwas erzählt und das ist irgendwo so der Punkt, wo dann am Ende auch, ich sag mal, die Leute, die positiv IFRIS gegenüberstehen, sagen, naja.
Also, Guido, ich geb dir recht. Wenn man sich das jetzt beispielsweise von amerikanischer Perspektive oder mit amerikanischer Rolle vorstellt, dann werden die jetzt natürlich sagen, ja, aber warum sollen wir denn verdammt nochmal als, ich sag mal, funktionierender Kapitalmarkt jetzt irgendwo noch in Brasilien und in Asien und sonst wo gucken, wo irgendein Unternehmen dann auch nochmal Anleihen in unserer Währung rausgibt und die dann alle mit berücksichtigen, ist das nicht ein bisschen zu viel der guten Übung? Und ich glaube, das ist so ein bisschen was in der anderen Gedanken mitschwingt. Ich halte das auch nicht unbedingt, ich meine, in Zeiten einer modernen Informationsbereitstellung sollte das eigentlich nicht das Problem sein, insbesondere nicht für einen global agierenden Multinational.
Sollte eigentlich kein Thema sein, aber sagen wir mal, wenn du Roman, ihr habt gute Chancen, mit eurem Ding durchzukommen. Weil, ich meine, das ist von der Argumentation, es ist ja, warum muss ich das machen? Ja, macht ja keinen Sinn, ich habe ja genug. Wenn ich so argumentiere, ist ja in Ordnung. Da muss ich eben halt in vielen anderen Fällen auch so argumentieren dürfen. Und dann möchte ich nicht, dass mich dann irgendjemand beim anderen Punkt auf irgendein Wording hinweist im Standard, wo ich dann sage, ja, mag ja sein, das steht da drin, aber so, jetzt. Aber ich schaue mal, was dabei rauskommt. Ich sage jetzt mal, es ist halt manchmal ein bisschen seltsam, wie argumentiert wird, mal so.
Also dann würde ich einfach mit der Feststellung schließen, dass bei diesem Sachverhalt eben einige der Anmerkungen nun nicht aufgenommen wurden. Und in der Hoffnung, die eventuelle Verwirrung aufzuheben, bei den anderen beiden Punkten ging es auch nur darum, dass sie nochmal ausdrücklich über die endgültige Entscheidung informiert wurden. Und da ich jetzt keinen weiteren Handlungsbedarf auslese, dann vielen Dank dafür.
Dann schließen wir den Interpretationspunkt und